das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Pina Atalay.
Guten Abend. Sein Ziel war ein Massaker. Der mutmaßliche Rechtsextremist, der in Halle zwei Menschen tötete, wollte noch mehr Leid anrichten. Mit aller Gewalt versuchte er, in die Synagoge in Halle einzudringen, was ihm nicht gelang. Die verriegelte Tür hielt stand. Doch am Ende starben zwei Menschen. Eine Frau in der Nähe des Gotteshauses, ein Mann in einem Dönerimbiss. Heute, am Tag danach, wird der Opfer gedacht, aber auch die Frage gestellt, wie diese Attacke möglich war. Parteiübergreifend fordern Politiker, dass Juden besser geschützt werden sollen. Sie müssen sich aber fragen lassen, warum bislang zu wenig passierte im Kampf gegen Rechtsextremismus und Antisemitismus. Denn seit heute ist es offiziell. Das, was gestern passierte, ist Terror. Markus Spieker.
Eine Stadt in Trauer um die Opfer und in Solidarität mit denen, die mit knapper Not überlebt haben. Auch der Bundespräsident zeigt seine Anteilnahme. Die Spuren des Terrors deutlich sichtbar an der Tür, hinter der mehr als 50 Menschen um ihr Leben fürchteten.
Ich verarbeite natürlich immer noch, aber ich muss auch ehrlich sagen, ich glaube, ich habe immer noch nicht verstanden, was tatsächlich passiert ist.
Die 40-jährige Jana geriet vor der Synagoge zufällig ins Visier des Attentäters. Er erschoss sie genauso kaltblütig wie wenige Minuten später in einem Dönerimbiss den 20-jährigen Kevin. Über den mutmaßlichen Täter kommen immer mehr Details ans Licht. 4 Schusswaffen und 4 Kilo Sprengstoff soll er bei sich gehabt haben. Schon gestern Nacht wurde seine Wohnung im 40 Kilometer entfernten Bendorf untersucht. Hier lebte der 27-Jährige bei seiner Mutter. Aufgewachsen war er im Nachbarort Helbra. Man kennt ihn hier eher flüchtig.
Ohne Lachen, ohne was, ohne eine Miene zu verziehen, läuft er hier durch, kann nicht grüßen.
Naja. Wie soll ich mich ausdrücken? So ein bisschen Eigenbrötler ist er schon, ja.
Heute Nachmittag landete der Festgenommene in Karlsruhe. Inzwischen wurde Haftbefehl gegen ihn erlassen. Der Generalbundesanwalt wirft ihm Terror vor und die Vorbereitung eines Massakers.
Er wollte nachahmen vergleichbare Taten, die vorher begangen wurden. Und er wollte nach unserer Erkenntnis auch andere zu solchen Taten zur Nachahmung anstiften.
Auch der Bundesinnenminister besucht den Tatort. Neben ihm sein Amtskollege aus Sachsen-Anhalt. Der erklärt, warum man die Synagoge nicht besser geschützt habe. Es habe keine Warnhinweise gegeben. Bei der Pressekonferenz findet Horst Seehofer deutliche Worte.
Dieses brutale Verbrechen gestern ist eine Schande für unser ganzes Land. Weil unsere Geschichte darf so etwas in Deutschland eigentlich nicht passieren.
Seehofer will den Schutz jüdischer Einrichtungen verbessern und mehr Beamte beim Kampf gegen Rechtsextremismus einsetzen. Holger Stahlknecht sieht eine Mitschuld bei Politikern, deren Sprechweise an die NS-Zeit erinnere.
Diejenigen, die sich dieser Sprache bedienen, sind nicht im juristischen Sinne der Beihilfe schuldig, aber sie sind die Wegbereiter dessen, was passiert. Sie sind die geistigen Brandstifter.
Am Abend bilden Hunderte von Menschen in Halle einen Trauerzug. Sie gehen von der Pauluskirche zur Synagoge. Dort zünden sie Friedenskerzen an, als Zeichen gegen den Terror und gegen diejenigen, die den Hass schüren.
Der Anschlag von Halle wirft ein Schlaglicht darauf, dass der Antisemitismus in Deutschland zunimmt. In den letzten Jahren ist die Zahl antisemitischer Delikte kontinuierlich gestiegen, um 30% auf 1.799 Taten. Und dabei schreckten die Täter zuletzt immer weniger vor Gewalt zurück. 2018 zählten die Ermittler 69 Gewaltdelikte, ein deutlich größerer Anteil als in den vergangenen Jahren. Wie fühlen sich jüdische Bürger angesichts solcher Zahlen? Jan Koch hat nachgefragt.
Wir treffen Emanuel und Xenia in der Düsseldorfer Synagoge. Die beiden kannten sich bisher nicht, haben aber die gleichen Erfahrungen in ihrem Leben gemacht.
Also wenn man sagt, dass man Jude ist, je nachdem, wo man sich gerade aufhält, kann es schon sehr schnell passieren, dass halt Minimum ein Spruch kommt, wie zum Beispiel, ach, du bist Jude, dann kannst du mit Geld umgehen oder halt viele semitische Urteile. Und die schlechtere Variante ist dann halt einfach, dass man halt dann auch richtig derb angegriffen wird, also richtig stark beleidigt wird, vielleicht sogar bedroht wird.
In der Schule, auch im Studium, habe ich das ziemlich stark mitbekommen, dass ich nicht dazugehöre. Auch diese Beleidigungen, gegen Juden gerichtet. Die habe ich auch auf dem eigenen Leib zu spüren bekommen.
Prinzipiell fühlen sie sich wohl hier, auch wenn Antisemitismus bittere Normalität sei. Jetzt nach gestern aber, nach dem Versuch des Attentäters, mehrere Jüdinnen und Juden umzubringen, kommt Xenia ins Grübeln.
Also es kamen wirklich ganz schlimme Gedanken, dass man sich in Deutschland einfach als Jude nicht mehr sicher fühlt. Und auswandern, aber wohin auswandern? Wir sind hier zu Hause, wir sind hier aufgewachsen. Wie soll es weitergehen?
Keine der mehr als 100 Synagogen in Deutschland kommt ohne Sicherheitskonzept aus. Viele haben Polizeischutz. Keiner der gut 100.000 Jüdinnen und Juden in Deutschland kennt ein Gotteshaus ohne Kamera, Schleuse oder privater Security.
Wir würden uns sehr freuen, wenn wir auch wie Kirchen ein Haus der offenen Tür sein könnten. Wir würden gerne die Türen hier für jeden öffnen. Aber auch der Anschlag gestern hat gezeigt, dass wir sehr vorsichtig sein müssen, wer und was hier reinkommt. Und deswegen haben wir diese hohen Schutzmaßnahmen.
Wichtig sei Aufklärung, und zwar bereits in der Schule, wo es häufig allein um den Holocaust gehe, kritisieren sie.
Das ist wirklich traurig, dass wir Juden einfach immer wieder als Opfer dargestellt werden und wieder die Situation so ist, dass wir Opfer sind. Und das eigentlich das Einzige ist, worüber in Deutschland berichtet wird, dass mal wieder irgendwas Negatives passiert ist.
Hoffnung, dass sich das mal ändert?
Glaubt nicht daran. Also wir Juden, wir werden seit ein paar tausend Jahren verfolgt. Wir werden auch in ein paar tausend Jahren, wenn es die Erde dann noch gibt, auch noch verfolgt werden.
Da bin ich absolut bei dir, weil die Menschen brauchen allgemein immer einen Sündenbock. Und der Sündenbock sind nun mal wir.
Und in Karlsruhe begrüße ich die Bundesjustizministerin Christine Lambrecht. Guten Abend, Frau Lambrecht.
Guten Abend, Frau Atterlei.
Müssten Sicherheitsbehörden 8 Jahre nach den NSU-Morden nicht viel, viel weiter sein?
Ja, ich bin der Meinung, dass wir vieles in diesem Land nicht in dieser Dramatik, in dieser Bedeutung wahrgenommen haben und dass es umso wichtiger ist, jetzt tatkräftig und entschlossen und konsequent als Rechtsstaat zu handeln.
Ja, Sie haben selbst auch heute gesagt, jüdische Bürger müssen besser geschützt werden. Aber über den wieder aufkeimenden Antisemitismus sprechen wir doch nicht erst seit gestern. Wie konnte es zum Beispiel sein, dass eine Synagoge am höchsten jüdischen Feiertag nicht ausreichend geschützt war?
Das ist etwas, was wir uns jetzt als Aufgabe dazu verpflichten müssen, dass wir jüdische Bürgerinnen und Bürger in diesem Land besser schützen. Es muss klar sein, dass jeder Angriff auf einen jüdischen Mitbürger ein Angriff auf uns alle ist. Und wir alle müssen uns da, wo Antisemitismus auch im Alltag auftritt, klar uns positionieren und klare Haltung zeigen.
Sie sprechen ja von einem Einzeltäter. Greift diese Beschreibung nicht viel zu kurz? Zum Täter wird man doch eher nicht ohne ein entsprechendes Umfeld.
Also wir beobachten momentan sehr genau, beziehungsweise die Ermittler machen ihre Arbeit und schauen uns genau das Umfeld des Täters an, ob es ein Netzwerk hinter ihm gibt, ob es Verbündete, Vertraute gibt, denen er sich womöglich auch schon viel früher offenbart hat. Das sind alles Aufgaben, die die Ermittlungsbehörden jetzt momentan vornehmen. Aber was ganz klar ist, dass wir in diesem Land feststellen müssen, dass eine Verrohung der Sprache, Zunahme von Hass und Hetze sicherlich ein Nährboden ist, auf dem Gewalt dann entsprechend auch wächst. Und da müssen wir als Gesellschaft, als Staat und die Verantwortung nehme ich auch als Justizministerin an, da müssen wir konsequenter handeln.
Machen Sie für diese Verrohung der Sprache, wie Sie sagen, auch wie andere Politiker es tun, die AfD mit verantwortlich?
Was ich feststelle, ist, dass gerade diese Anonymität im Internet sicherlich dazu führt, dass Menschen deutlich über Grenzen überschreiten, die sie im direkten Kontakt sicherlich nicht überschreiten würden. Und deswegen bin ich es leid, ehrlich gesagt, zuzuschauen, wie im Internet Hass, Hetze, Volksverhetzung, Morddrohungen ausgesprochen werden und viele sich dem hilflos ausgesetzt sehen. Und da möchte ich rangehen, indem ich in Bezug auf Plattformbetreiber mehr Verantwortung einfordere.
Da möchte ich gleich drauf eingehen, aber was meinen Sie, hat die AfD mit Schuld?
Ich glaube, es bringt wenig, jetzt in Richtung einzelner der Partei zu schauen, sondern es ist ein Nährboden, der sich hier ausbreitet. Es ist eine ganz widerliche Entwicklung, die sich hier auftut. Und es ist oftmals unter dem Deckmantel, sowas wird man doch noch aussprechen müssen, dass angefangen wird zu diffamieren, zu bedrohen, zu mobben. Und diese Stimmung, deutlicher entgegengetreten werden. Und das ist, glaube ich, das Wichtigste momentan.
Frau Lambrecht, die große Frage ist tatsächlich wie? Denn ich habe es vorhin betont, es ist alles kein neues Problem. Gut, Sie sind jetzt erst wenige Zeit im Amt, aber wie soll das gelingen?
Also ich habe konkret vor, erstmal dafür zu sorgen, dass in Zukunft Waffen, bevor sie in die Hände von Menschen geraten, dass es eine Regelabfrage bei den Verfassungsbehörden, bei den Verfassungsschutzbehörden geben muss. Weil ich glaube, wir können nicht abwarten, bis jemand eine Waffe hat und sie ihm dann gegebenenfalls zu entziehen, sondern ich möchte eine Regelabfrage, weil Waffen gehören nicht in die Hände von Extremisten. Genauso wie ich das Netzwerkdurchsetzungsgesetz verschärfen möchte. Ich möchte Plattformen mehr in die Verantwortung nehmen, dass Taten wie Volksverhetzung oder auch Mordbedrohungen, dass es eine Verpflichtung gibt, diese den Ermittlungsbehörden zu melden. Alleine das Sperren oder auch das Löschen reicht hier nicht aus, sondern wir brauchen diese Meldung, damit dann auch schnell ermittelt werden kann.
Es ist das eine, ein entsprechendes Gesetz zu haben, das andere ist auch umzusetzen. Sind die Staatsanwaltschaften überhaupt ausreichend aufgestellt und uneingeschränkt willens, die rechte Gefahr überhaupt zu sehen?
Also wir haben in diesem Land mittlerweile schon mehrere Schwerpunktstaatsanwaltschaften, die genau auf diesen Bereich auch spezialisiert sind, die auch entsprechend sensibilisiert sind. Das ist ganz wichtig. Und deswegen muss ich sagen, ja, ich glaube schon, dass wir dazu aufgefordert sind, alle auf Bundes-, auf Landesebene dafür zu sorgen, dass dann eben auch die entsprechenden Ressourcen vorhanden sind. Sie haben völlig recht, es reicht nicht aus, Gesetze zu verabschieden. Wir müssen dafür sorgen, dass die Strukturen auch gegeben sind, dass diese dann entsprechend auch umgesetzt werden, dass ermittelt werden kann. Und ich werde da mit den Kolleginnen und Kollegen auch der Länder deutlich sprechen, damit wir uns alle dieser Verantwortung nicht nur bewusst sind, sondern sie auch annehmen.
Dankeschön an Frau Lambrecht in Karlsruhe.
Ich danke Ihnen.
Das Gespräch habe ich am Abend geführt. Die zunehmende Gewalt gegen Juden in Deutschland kommentiert Esther Shapira vom Hessischen Rundfunk.
Als Kind habe ich gefragt, Papa, warum leben wir in Deutschland? Ist es hier nicht gefährlich? Seine Antwort, im Moment ist es hier für Juden sicher, weil die ganze Welt auf Deutschland schaut. Das war einmal. Die Sorge in den jüdischen Gemeinden nimmt zu, wieder den richtigen Moment zu verpassen, um sich in Sicherheit zu bringen. Das löst bei vielen Nichtjuden Mitgefühl aus. Aber keine Angst, sie fühlen sich nicht gemeint. Und genau das macht mir Angst. Denn Mitgefühl schützt niemanden. Und es ist gefährlich naiv. Judenhass nämlich ist nur eine Form des Menschenhasses. Der Täter gestern hat es unmissverständlich gezeigt. Als die Tür der Synagoge standhielt, suchte er andere Opfer. Auf der Straße, an einem Dönerstand. Einfach so. Peng. Ein solcher Angriff am höchsten jüdischen Feiertag ist ein Alarmzeichen, postete die CDU-Chefin. Gut gemeint, aber falsch. Es ist kein Alarmzeichen, sondern das Ergebnis ignorierter Alarmzeichen. Seit Jahren werden rote Linien folgenlos überschritten. Vor allem die AfD hat dafür gesorgt, dass Gemeinheit, Verrohung und Hetze als politisches Stilmittel salonfähig geworden sind. Der geistigen Brandstiftung folgt der Brand. Gestern haben zwei weitere Menschen dafür mit ihrem Leben bezahlt. So wie der Kasseler Regierungspräsident Walter Lübcke im Juni. Es geht nicht um Juden oder Ausländer. Es geht um die Würde des Menschen. Es geht um uns. Anders gesagt, jüdisches Leben ist dann sicher, wenn alle Demokraten begreifen, dass auch sie gemeint sind.
Esther Shapira kommentierte. Es steht die zweite Nacht bevor, in der syrisches Gebiet aus der Türkei beschossen wird. Von dieser Grenzanlage aus lassen sich die Einschläge sehen und hören. Mittlerweile sollen türkische Soldaten Grenzstädte in Syrien umzingelt haben. Und auch auf der türkischen Seite schlagen immer wieder Bomben ein, von kurdischen Milizen abgefeuert, die zurückschießen. Mit der international heftig kritisierten Offensive bekämpft die Türkei seit gestern die Kurdenmiliz YPG. Zehntausende Menschen sind auf der Flucht, wie Beobachter beschreiben. Unsere Korrespondenten Oliver Meyer-Rüth und Daniel Hechler berichten jeweils von der türkischen und von der syrischen Seite.
Rückkehr in das Haus, in dem sie groß geworden sind und das vergangene Nacht von Bomben getroffen wurde. Lieber Gott, bitte steh uns bei. Beschütze uns, beschütze Syrien. Die Familie floh gestern vor den Luftangriffen. Heute nun stehen sie vor dem Nichts. Was bleibt, ist Ratlosigkeit, Trauer und Entsetzen. Viele Jahre lebten sie hier weitgehend friedlich miteinander, Araber, Kurden, Christen. Ein Hort der Stabilität im krisengeschüttelten Syrien. Nun heulen hier ohne Unterlass Sirenen. Die Geschäfte sind geschlossen. Angst geht um vor Bomben und einer türkischen Besatzung. Wir haben Angst, große Angst. Können Sie noch schlafen? Seit vergangener Nacht schlafen wir mit unseren Kindern im Keller. Bislang haben die Luftschläge erst wenige Zivilisten getroffen. Bald schon könnten es sehr viel mehr sein. Die Krankenhäuser sind schon jetzt hoffnungslos überfordert. Um viele Patienten in der jetzigen Situation versorgen zu können, brauchen wir Medikamente. Uns fehlen Blutkonserven, einfach vieles, um erste Hilfe leisten zu können. Was bleibt, ist Flucht vor dem übermächtigen Gegner. Viele haben sich heute aufgemacht in eine ungewisse Zukunft.
Die türkische Grenzstadt Akçakale gegen 13 Uhr. Die Kurdenmiliz YPG wehrt sich gegen die heftigen Angriffe der türkischen Armee mit Granatenbeschuss auf Wohnsiedlungen von Akçakale. Die Menschen sind in Aufruhr. Immer wieder steigt über den Dächern der Stadt Rauch auf. Hals über Kopf verlassen viele Akçakale. Offenbar hat hier kaum jemand mit dem von Syrien ausgehenden Beschuss gerechnet. Die Granaten reißen zwar oft nur Löcher in die Hauswände, doch wo sie Menschen treffen, ist der Schaden groß. Es gibt mehrere Verletzte und nach offiziellen Angaben 3 Tote. Nach den Angriffen organisiert die Stadtverwaltung Kleinbusse für Bewohner, die Akçakale verlassen wollen. Ja, ganz in unserer Nähe ist eine Bombe eingeschlagen. Es gibt 2 Verletzte in der Familie. Wir kommen zurück, wenn der Krieg vorüber ist. Ich schicke die Kinder weg. Ich aber gehe nach Hause und warte dort. Wir hoffen, dass die gesamte Türkei für Akçakale betet. Am Abend wirkt die Stadt wie ausgestorben. Und einige Bewohner dürfte beim Blick Richtung Syrien die Sorge umtreiben, dass dieser Krieg doch noch länger dauern könnte. Und das mit vielleicht großen Verlusten auf beiden Seiten.
Es ist nicht das erste Mal, dass der türkische Präsident Erdogan der Europäischen Union droht. Jetzt ist es ein Wort, das ihn erzürnen lässt. Besatzung. Sollte die EU die Militäroffensive in Syrien weiterhin so nennen, werde er die Tore öffnen, etwa hier im Lager Karaman-Narasch, und die über 3 Millionen syrischen Flüchtlinge nach Europa lassen, so Erdogan. 2016 hatte Ankara mit der EU das Flüchtlingsabkommen verabschiedet. Nach Griechenland illegal eingereiste Flüchtlinge dürfen demnach in die Türkei zurückgeschickt werden. Die EU sagte zu, 6 Milliarden Euro für die Versorgung der Menschen zu zahlen. Katharina Willinger.
Es sind wenige Worte des türkischen Staatspräsidenten, die auf den Punkt bringen, wie es um die Beziehung EU-Türkei derzeit bestellt ist. Europäische Union, kommt zu euch. Ich sage euch das noch einmal. Wenn ihr unsere derzeitige Operation als eine Besatzung darstellt, dann öffnen wir die Tore und schicken 3,6 Millionen Flüchtlinge zu euch. So einfach ist das. Für Erdogan und seine Regierung ist die Rechnung tatsächlich so einfach. Europa will keine weiteren Flüchtlinge aufnehmen, braucht deshalb die Türkei. Die hält seit 2016 Flüchtlinge von Europa fern. Doch innenpolitisch steht Erdogan selbst massiv unter Druck. Rund 4 Millionen Flüchtlinge sollen in der Türkei leben, der Großteil aus Syrien. Unter der türkischen Bevölkerung steigt der Unmut. Auch deshalb will Erdogan mindestens 1 Million Flüchtlinge in eine sogenannte Sicherheitszone nach Syrien umsiedeln. Beginnend am Fluss Euphrat Richtung Osten, entlang der syrisch-türkischen Grenze. 480 Kilometer lang, 30 Kilometer tief. Die EU sagte lange Zeit nichts zu all diesen Plänen. Man fürchtete um das EU-Türkei-Abkommen. Denn seit Monaten drängen wieder vermehrt Flüchtlinge Richtung Europa, vor allem aus Afghanistan. Das Vorgehen der Türkei kritisiert die EU erst jetzt. Wir rufen die Türkei dazu auf, ihre einseitigen Militäraktionen sofort zu stoppen. Sie werden Menschen zur Flucht zwingen und großes ziviles Leid hervorrufen. Doch es bleibt bei einer Warnung. Die Gefechte gehen weiter. Zu abhängig scheint die EU derzeit von der Türkei.
Das Flüchtlingsabkommen zwischen der EU und der Türkei ist auch Thema im aktuellen Deutschland-Trend. Ellen Eni in Köln. Wie denken die Deutschen darüber?
Also dieses Abkommen sieht ja im Wesentlichen vor, dass die Türkei versucht, Flüchtlinge davon abzuhalten, in die EU zu gelangen und dass die EU dafür Geld an die Türkei zahlt, damit die Flüchtlinge in der Türkei versorgt werden. Dieses Abkommen gibt es seit gut 3,5 Jahren und die Deutschen stehen dem durchaus gespalten gegenüber. 48% sagen, das ist ein eher gutes Abkommen, aber 45% sagen, es ist ein eher schlechtes Abkommen. Der Blick hat sich immerhin ins Positive gewendet, nämlich 10 Prozentpunkte mehr im Vergleich zu Mai 2016. Also jetzt 48% sagen, es ist ein eher gutes Abkommen. Man muss wissen, die Türkei moniert schon seit längerem, dass die EU ihre Verpflichtungen aus diesem Abkommen, dass sie die nicht einhalten würde. Und deshalb hat Bundesinnenminister Horst Seehofer ja in Aussicht gestellt, jetzt auf EU-Ebene nochmal zu schauen, ob die Türkei zusätzliche Unterstützung bekommen könnte, damit man am Flüchtlingsdeal festhalten kann. Das sehen die Deutschen aber durchaus kritisch. Eine zusätzliche Unterstützung anbieten, das heißt nur 35% der Befragten gut, aber die Mehrheit von 54% sagt nein, es soll keine zusätzliche Unterstützung für die Türkei geben, damit diese am Flüchtlingsdeal festhält. Wichtig ist zu wissen, diese Fragen haben wir gestellt, bevor gestern die Türkei ihre Militäroffensive in Nordsyrien gestartet hat.
Horst Seehofer hat vor kurzem ja auch in der Frage der Seenotrettung einen Vorstoß gemacht. Was sagen die Deutschen dazu?
Also konkret hat er ja Italien eine feste Quote angeboten, rund 25% der im Mittelmeer aufgegriffenen Flüchtlinge, die will Deutschland aufnehmen. Und die Deutschen stehen dieser Idee durchaus positiv gegenüber. 58% sagen ja, eine solche feste deutsche Aufnahmequote, das wäre eher eine richtige Idee. Die Minderheit, 39%, sagt, das ist eine eher falsche Idee. Also durchaus Rückenwind für diese Idee von Horst Seehofer. Nun ist er ja aber dabei, auf europäischer Ebene dort auch noch Unterstützung von anderen Ländern für seine Idee zu bekommen.
Der Deutschlandtrend beschäftigt sich auch mit einem anderen politischen Thema dieser Woche. Gestern hat das Bundeskabinett das Klimapaket beschlossen. Wie bewerten die Deutschen denn das?
Also grundsätzlich muss man festhalten, dass es eine sehr große Sensibilität für das Thema Klimaschutz bei der deutschen Bevölkerung gibt. 8 von 10 Menschen sagen, es gibt großen oder sehr großen Handlungsbedarf für Deutschland, hier jetzt mit gutem Beispiel voranzugehen. Und wir wollten von diesen Bürgern auch wissen, wie sie insgesamt die Maßnahmen des Klimapakets der Bundesregierung beurteilen. 15% sagen, die Maßnahmen gehen insgesamt zu weit. Die Maßnahmen sind angemessen, sagen 30% der Bürger, aber fast jeder Zweite mit 49% sagen, nein, diese Maßnahmen gehen in der Summe nicht weit genug. Das ist schon eine deutliche Ansage. Interessant ist es, sich jetzt mal die einzelnen Maßnahmen anzugucken, weil die werden durchaus sehr unterschiedlich beurteilt. Wir haben uns mal einige rausgepickt. Fangen wir hiermit an. Die Maßnahmen, die in die richtige Richtung gehen, 92% der Deutschen sagen, günstige Bahnfahrten im Fernverkehr ist eine gute Sache, aber heißt halt auch, es kostet weniger Geld. Dagegen kann man ja eigentlich nichts haben. Höhere Steuern auf Flugreisen finden 69% der Bürger gut. Dabei muss man wissen, dass nur rund 10% der Deutschen als Vielflieger gelten, also dreimal oder mehr pro Jahr das Flugzeug nutzen. Also auch das ist eine Maßnahme, die nicht direkt sehr viele Bürger betrifft. Jetzt gucken wir aber mal darauf, was passiert, wenn es um das eigene Auto geht. Und hier die CO2-Abgabe, ja ein Kernstück des Klimapakets. Da wollten wir wissen, ist die Einführung einer solchen CO2-Abgabe, ist das ein richtiger Vorschlag? 40% sagen, ja, das geht in die richtige Richtung, aber die Mehrheit, 57%, sagt, nein, das geht in die falsche Richtung. Und jetzt schauen wir nochmal auf verschiedene Einkommensgruppen, konkret auf die Einkommensgruppe mit einem Haushaltseinkommen unter 1.500 Euro. Da sagen nur 26%, das ist ein richtiger Vorschlag. Eine deutliche Mehrheit von 69% sagt, nein, das geht in die falsche Richtung. Und das ist ja genau der Knackpunkt. Wie sozialverträglich kann man diesen Klimaschutz gestalten? Man muss auch wissen, das ist jetzt erstmal das, was die Bundesregierung vorgelegt hat. Bei den Beratungen in Bundestag und Bundesrat wird es da sicherlich auch noch Änderungen geben. Und alle Informationen zu diesem Deutschlandtrend inklusive der aktuellen Sonntagsfrage finden Sie bei uns im Netz unter tagesschau.de.
Vielen Dank, Ellen Inni.
Danke nach Hamburg.
Das Europaparlament hat Frankreichs Kandidatin für die EU-Kommission die Unterstützung verweigert. Damit beginnt der Nachrichtenüberblick mit Jan Hofer.
Die frühere französische Verteidigungsministerin Goulard bekam bei einer Abstimmung im zuständigen Ausschuss des Parlaments nur 29 Ja-Stimmen. 82 Abgeordnete stimmten gegen sie. Grund für die Ablehnung sind noch laufende Ermittlungen gegen Goulard, unter anderem zu einer Affäre um Scheinbeschäftigung. Goulard war für die Bereiche Industrie, Binnenmarkt und Verteidigung vorgesehen. Frankreichs Präsident Macron machte die künftige EU-Kommissionschefin von der Leyen für Goulards Scheitern verantwortlich. Die USA und China haben die Gespräche zur Beilegung ihres Handelskonfliktes wieder aufgenommen. Dennoch sorge Experten zufolge unter anderem dieser Streit dafür, dass die Exporte für Produkte Made in Germany in diesem Jahr stark zurückgegangen seien. Mehr dazu von Anja Kohl aus der Frankfurter Börse.
Seit gut anderthalb Jahren tobt der Handelsstreit. Die Zölle verteuern Produkte, Verbraucher zahlen die Rechnung. Unternehmen verkaufen weniger, nehmen weniger ein. Es trifft besonders deutsche Firmen, die viel exportieren. Im August sind die deutschen Exporte noch stärker als erwartet gesunken, um 1,8%. Im Vergleich zum Vorjahresmonat beträgt der Rückgang sogar 3,9%. Die Ausfuhren in Nicht-EU-Länder, zu denen die Streithähne USA und China gehören, sind am stärksten eingebrochen. Kurzfristig bestehe keine Aussicht auf Besserung, so der Außenhandelsverband BGA. Akut droht eine neue Eskalationsstufe, führen die Gespräche in Washington nicht zum Erfolg, treten in der kommenden Woche noch höhere US-Zölle auf chinesische Waren in Kraft.
Im Iran gab es heute eine besondere Fußballpremiere. Erstmals seit dem Verbot vor 40 Jahren konnten Frauen mit freiverkäuflichen Tickets in ein Stadion. Die gut 3.500 Karten für das WM-Qualifikationsspiel gegen Kambodscha waren binnen Minuten ausverkauft. Im Azadi-Stadion wurden 4 separate Tribünen eingerichtet. Die Erlaubnis gilt nur für Spiele des Weltfußballverbandes. Die FIFA hatte dem Iran mit dem Ausschluss von der WM 2022 gedroht, sollte Frauen der Eintritt weiterhin verboten werden. In Hamburg ist heute das neue Nachrichtenhaus für die Redaktion von ARD Aktuell eröffnet worden. In einem gemeinsamen Newsroom können Tagesschau, Tagesthemen und Tagesschau.de künftig noch verzahnter arbeiten als bisher, multimedial und den Erfordernissen des digitalen Wandels angepasst. Die Bauzeit für das Nachrichtenhaus betrug gut 2 Jahre.
Für ihn dürfte dies durchaus ein geglückter Tag sein, worüber er in einem seiner zahllosen Werke einmal philosophiert hat. Der schwermütige Spieler, wie er einst betitelt wurde, erfreut seine Leser nun schon seit Jahrzehnten mit einfallsreicher Sprache. Immer wieder aber hat Peter Handke auch empört. Nun wird der Österreicher mit dem Literaturnobelpreis für 2019 ausgezeichnet. Und da die schwedische Akademie nach dem Skandal um Missbrauchs- und Korruptionsvorwürfe im vergangenen Jahr keinen vergeben hat, wird nun die Auszeichnung für 2018 gleich mitverliehen. An Olga Tokarczuk, eine der wichtigsten literarischen Stimmen Polens, die hierzulande aber im Gegensatz zu ihrem Preispartner erst noch entdeckt werden will. Christian Stichler.
Der Termin stand schon seit Wochen im Kalender, 20 Uhr Lesung mit Olga Tokarczuk in der Stadtbibliothek Bielefeld. Plötzlich wird daraus der erste öffentliche Auftritt der neuen Literatur-Nobelpreisträgerin. Ganz herzlichen Dank für diesen Empfang. Ich habe das Gefühl, dass ich mit einem ganz besonderen Karma mit der Stadt Bielefeld verbunden bin. Mir wurde heute hier ein wunderbarer Empfang bereitet und ich fühle mich fast ein wenig als Bürgerin von Bielefeld. Auf dem Programm Lesung aus dem Roman Die Jakobsbücher. Mehr als 1000 Seiten stark erzählt es die Geschichte des Jakob Frank, eines Grenzgängers zwischen den Religionen. Gerade mit Blick auf dieses Werk hat das Nobelkomitee in Stockholm die 57-Jährige heute mit dem Nobelpreis für 2018 ausgezeichnet. Der Preis für 2019 geht an den Österreicher Peter Handke. Mit dem Theaterstück Publikumsbeschimpfung gelingt ihm 1966 der Durchbruch. Zuletzt hat er vor 2 Jahren den Reiseroman Die Obstdiebin veröffentlicht. Er ist ein großer Sprachkünstler, 70 bis 80 Werke in unterschiedlichen Genres, ein großartiges Schaffensvermögen, das ungebrochen andauert. Politisch ist Handke allerdings umstritten, seit er sich während der Jugoslawienkriege an die Seite des damaligen serbischen Präsidenten Milosevic gestellt hat. Beide Preisträger wollen übrigens zur Verleihung am 10. Dezember nach Stockholm reisen. Angesichts der Krise um die schwedische Akademie war sogar das heute eine Nachricht.
Und jetzt präsentiert uns noch Sven Plöger hoffentlich preisverdächtiges Wetter.
Nobelpreisverdächtig, wobei Wetter, glaube ich, gar keine Nobelpreise bekommt. Der Überbringer, glaube ich, auch nicht. Aber die Nachrichten sind wirklich sehr positiv für die nächsten Tage übers Wochenende genau. Im Süden Deutschlands gibt es sogar Temperaturen von teilweise 26 bis 28 Grad. Das habe ich schon mal vorweggenommen. Jetzt gucken wir mal ganz plakativ auf den morgigen Tag, denn da haben wir ein deutliches Süd-Nord-Gefälle und das wird uns auch in den nächsten Tagen weiter begleiten. Ganz im Süden 5 bis 10 Sonnenscheinstunden, nach Norden nimmt es etwas ab. Wenn Sie dann so eine gedachte Linie Bonn-Berlin etwa nehmen, dann wird es nördlich davon ziemlich wolkenreich durch eine Warmfront 1 bis 10, ganz im Norden 10 bis 30 Liter auf den Quadratmeter aufsummiert über den ganzen morgigen Tag. Der ja in einiger Zeit, in ein und einer Viertelstunde losgeht. Und man sieht hier noch, es wird auch sehr windig. Nordseeumfeld, richtig strammer Wind, örtlich auch mit Sturmböen. Gucken wir auf die Verteilung. Sie sehen hier das Tief steuern nördlich der britischen Inseln. Hier die Frontensysteme und die streifen eben immer den Norden weiter nach Süden. Da wirkt eben das Hochdruckgebiet und daher ist es dann auch freundlicher. Gucken wir hinein in die kommende Nacht. Im Norden kommt die Warmfront an mit dem Regen. Letzte Schauer am Erzgebirge verschwinden. Nach Südwesten wird es immer klarer, wo keine Wolken sind. 4 bis 9 Grad. Bayerischer Wald, die Tallagen, auch sonst einige Hochtäler. Da geht es runter bis 0 Grad. Ansonsten liegen die Temperaturen in der Nordhälfte unter den Wolken bei 9 bis 14. Der morgige Vormittag, gleiche Verteilung. Im Norden der Regen, in der Mitte viele Wolken, im Süden sehr sonnig. Nachmittags krabbeln diese sonnigen Abschnitte so ein bisschen hier in die Mittelgebirgslandschaft rein. Im Norden bleibt es beim Regen, da ist eben weiterhin diese Warmfront aktiv. Temperaturen dann hier unter den Wolken 14 bis 18. Im Südwesten Richtung Markgräflerland und Breisgau schon bis 23. Südwestwind, wie gesagt, stramm an Nord- und Ostsee. Und das hier sind die Aussichten. Am Samstag im Norden immer noch der Regen, nach Süden immer noch die Sonne. Später zum Abend in Rheinland-Pfalz auch Schauer und Gewitter möglich, gilt auch fürs Saarland. Und dann am Sonntag örtlich mit Sahara-Staub einige Wolken im Süden, aber trotzdem Sommerwetter. Und damit gebe ich das Startsignal für den Oktober, Sommer im Süden unseres Landes, Pina.
Dankeschön, Sven Plöger. Und das war's von uns. Hier geht's jetzt weiter mit Satire und Dieter Nuhr. Um 0.15 Uhr hat Konstantin Schreiber im Nachtmagazin die neuesten Nachrichten und wir sind morgen wieder für Sie da. Einen guten Abend.